Wir wollen die Betrachtungsreihe, die wir voriges Jahr begonnen haben über die Gleichnisse vom Reich der Himmel, jetzt in diesen Tagen fortsetzen und lesen dazu heute Abend einen Vers aus Matthäus 13. Matthäus 13, Vers 44. Das Reich der Himmel ist gleich einem im Acker verborgenen Schatz, den ein Mensch fand und verbarg, und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft jenen Acker. Soweit das Wort Gottes. Ich denke, dass es gut ist, noch einmal einige einleitende Gedanken zu wiederholen, die wir im vergangenen Jahr geäußert haben zu diesem Thema. Es gibt insgesamt 10 Gleichnisse vom Reich der Himmel. Das heißt, 10 Gleichnisse, die im Matthäusevangelium diese Überschrift tragen. 6 dieser Gleichnisse stehen in Matthäus 13. Ich weiß wohl, dass in Matthäus 13 insgesamt 8 Gleichnisse stehen, aber das erste und das letzte sind keine Gleichnisse vom Reich der Himmel. Das Gleichnis vom Sämann ist ein einleitendes Gleichnis, das uns die Tätigkeit des Herrn in der ganzen Zeit seiner Abwesenheit schildert. Das letzte Gleichnis, vielleicht werden wir Sonntagabend noch kurz darauf zu sprechen kommen, in Vers 51 und 52, ist ein Gleichnis, das eine Schlussfolgerung zieht aus den Belehrungen über die Gleichnisse vom Reich der Himmel. Diesen Ausdruck Reich der Himmel benutzt nur Matthäus. Das ist entsprechend dem Charakter des Evangeliums passend. Andere Evangelisten berichten uns dieselben Gleichnisse, aber sie werden dort eingeleitet mit der Formulierung, dass es Gleichnisse sind über das Reich Gottes. Deshalb ist der Ausdruck Reich der Himmel und der Ausdruck Reich Gottes nicht immer leicht zu deuten. Es gibt Schriftstellen, da kann man diese beiden Begriffe problemlos austauschen. Zum Beispiel bei dem Gleichnis über das Senfkorn, das haben wir vergangenes Jahr betrachtet, haben wir im Markus-Evangelium die gleiche Berichterstattung und da steht Reich Gottes. Da kann man es einfach austauschen. Aber es gibt andere Schriftstellen, da kann man die Begriffe überhaupt nicht austauschen. Deshalb muss man jeweils aus dem Zusammenhang erkennen, ob der Begriff Reich Gottes oder der Begriff Reich der Himmel im Vordergrund steht. Ich will versuchen, noch einmal ganz allgemein diese Unterschiede aufzuzeigen. Das Reich der Himmel zeigt uns im Allgemeinen die Entwicklung der Christenheit in der äußeren Gestalt. Der Ausdruck zeigt uns auch, dass Satan wirkt, das Tun Satans wird nicht verschwiegen. Es zeigt uns aber auch den wahren inneren Bereich dieses Reiches. Darauf werden wir in diesen Tagen näher zu sprechen kommen. Das Reich Gottes dagegen zeigt uns im Allgemeinen mehr den sittlichen Charakter dieses Reiches. Es ist mehr ein Sammelname, der uns zeigt, welche Grundsätze Gott in diesem Reich verwirklicht sehen möchte. Zum Beispiel Römer 14. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geiste. Oder auch 1. Korinther 4, Vers 20, glaube ich, wo es heißt, das Reich Gottes besteht nicht im Wort, sondern in Kraft. Nun, diese 6 Gleichnisse vom Reich der Himmel in Matthäus 13 kann man sehr eindeutig erkennen, und zwar daran, dass die ersten 3 Gleichnisse, beginnend von dem Gleichnis des Unkrauts im Acker, in Vers 24 eingeleitet wird mit den Worten ein anderes Gleichnis. Vers 31 noch einmal, ein anderes Gleichnis. Und Vers 33 wieder diese Formulierung. 3 Gleichnisse, die jeweils mit derselben Formulierung eingeleitet werden. Und diese 3 Gleichnisse zeigen uns, wie gesagt, die äußere Entwicklung des Reiches. Eines Reiches, das jetzt auf der Erde besteht und vom Himmel aus regiert wird. Es ist nicht das Himmelreich. Das wäre ein armes Himmelreich, wenn dort noch Unkraut neben dem Weizen wächst und dort noch Sauerteig verborgen werden könnte. In dem Himmel wollte ich nicht sein. Nein, es ist ein Reich auf der Erde mit einem abwesenden Herrn im Himmel. Um es noch einmal einfach auszudrücken, überall, wo man sich heute auf der Erde zu Christus bekennt, ist Reich der Himmel. Wo Christentum praktiziert wird, da ist Reich der Himmel. Und zwar ein Reich, das in der jetzigen Zeit, nach den Worten des Herrn, eine andere Gestalt angenommen hat, als es ursprünglich im Alten Testament angekündigt wurde. Im Alten Testament ist vielfach ein Reich angekündigt worden. Daniel spricht öfters davon. Ein Reich, das ein kommender Messias auf der Erde aufrichten würde, um die Juden zu befreien von der Fremdherrschaft, in die sie durch ihre eigene Schuld gekommen waren. Dieses Reich war angekündigt. Und der Messias war gekommen. Aber was geschah? Man hat ihn verworfen. Man hat diesen König nicht gewollt. Man wollte nicht Buße tun, wie Johannes der Täufer gesagt hat. Tut Buße! Und dann könnt ihr eingehen in dieses Reich. Das wollte man nicht. Und nachdem nun die Verwerfung des Königs, des Messias, gerade im Matthäusevangelium, in Matthäus 12, den Höhepunkt erreicht hatte, erklärt ihnen anschließend in Matthäus 13, der Jesus, dass jetzt dieses Reich in der erwarteten Form nicht aufgerichtet werden konnte. Und deshalb spricht er von diesem Zeitpunkt an von einem Geheimnis des Reiches der Himmel. Ursprünglich war das gar kein Geheimnis, dass ein Reich kommen würde. Aber dass es jetzt eine andere Gestalt annahm, das war etwas, was im Alten Testament verborgen war. Und deshalb sagt der Herr, es ist jetzt ein Geheimnis, aber ein Geheimnis, was für uns kein Geheimnis mehr ist. Für die damaligen Juden war das etwas Neues. was im Alten Testament verborgen war. Aber jetzt erklärt der Herr das Geheimnis oder die Geheimnisse vom Reiche der Himmel. Für uns also etwas Offenbares. Und zwar ist es interessant, dass in unserem Kapitel in den Versen 34 bis 36 ein gewisser Wechsel erfolgt. Das erste Gleichnis vom Sämann und dann die drei Gleichnisse vom Reich der Himmel, die ersten drei, hat der Herr Jesus zu den Volksmengen geredet. Am See. Und dann geht er in Vers 36 in das Haus. Er entlässt die Volksmengen und spricht jetzt nur noch zu den Jüngern. Er hatte gesagt, euch ist es gegeben, den Jüngern, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu kennen. Und jetzt erklärt er ihnen, den Jüngern, nur ihnen, das Gleichnis vom Unkraut im Acker, das erste von den sechs Gleichnissen über das Reich der Himmel. Und er sagt ihnen im Haus drei neue Gleichnisse über das Reich der Himmel hinzu. Und mit diesen dreien wollen wir uns in diesen Tagen jetzt etwas beschäftigen. Ich erinnere noch einmal an die Bedeutung der ersten drei, die wir vergangenes Jahr betrachtet haben. Das Gleichnis vom Unkraut im Acker zeigt uns die Christenheit unter dem Charakter der Vermischung von Gut und Böse. Beides wächst nebeneinander. In dem Gleichnis von dem Senfkorn sehen wir, wie das Reich sich zu einer gewaltigen Institution der Macht entwickelt. Zu einem menschlichen Machtsystem, wo alle möglichen Elemente Unterschlupf finden. Und in dem dritten Gleichnis, das vom Sauerteig, sehen wir, wie die Christenheit sich zu einem allgemeinen Bekenntnis entwickelt, ohne dass Leben und Glauben vorhanden ist. Eine Parallele dazu haben wir im Sendschreiben an Sardes. Du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Und nachdem diese Entwicklung vorgestellt worden ist, diese traurige Entwicklung, könnte man fragend werden. Könnte man vielleicht sogar resignieren. Man könnte denken, ist das das Ergebnis der Gedanken Gottes über das Reich? Kann es das sein? Wollte Gott das sehen im Blick auf sein Reich auf dieser Erde? Und dann müssen wir sagen, nein, das wollte Gott nicht sehen. Ist jetzt alles verloren? Hat Satan die Absichten Gottes vereitelt? Nein, er hat sie nicht vereitelt. Er hat durch seine Listen und Taktiken manche Fehlentwicklung eingeleitet. Aber, und jetzt kommen wir zu den drei Gleichnissen von dem Schatz und der Perle und dem Netz. Es gibt einen wahren, inneren, echten Kern in diesem Reich. Den Bereich wahren, göttlichen Lebens. Es gibt in diesem Reich solche, die den Gedanken Gottes im Blick auf das Reich entsprechen. Und ihr Lieben, das darf uns zutiefst glücklich machen. Es ist eben nicht alles verloren. Gott sei Lob und Dank. Es gibt solche auf dieser Erde, in diesem Reich, die die Freude Gottes auslösen. Und über die er billigend und anerkennend sprechen kann. Und das soll der Gegenstand sein an diesen Abenden. die göttliche, die helle Seite des Reiches wird jetzt vorgestellt und gezeigt. Und wie immer in den Gleichnissen benutzt der Herr alltägliche irdische Vorgänge, um geistliche Dinge zu illustrieren. Das ist jetzt auch wieder so. Denn er spricht von einem Menschen, der in einem Acker einen Schatz findet. Nun, das war und ist immer noch eine ganz alltägliche Angelegenheit. Es ist immer noch üblich, wertvolle Gegenstände in der Erde zu vergraben. Und das benutzt der Herr, das nimmt er zum Anlass, um jetzt geistliche Belehrungen daran zu knüpfen. Und wir müssen uns jetzt einige Fragen stellen, um das zu verstehen, um das zu erkennen, was der Herr wirklich sagen will. Die erste Frage, die wir uns stellen wollen, ist: Wer ist dieser Mensch? Ihr müsst jetzt keine Sorge haben, ich frage niemand persönlich, obwohl ich das mal gerne tun würde. Was denkst du, lieber Zuhörer, wer dieser Mensch ist, der jetzt einen Schatz findet und alles verkauft, um ihn zu besitzen? Ich dehne die Frage noch etwas aus, denn das ist parallel. Die beiden Gleichnisse vom Schatz und von der Perle zeigen manche Parallelitäten. Wer ist der Mensch in Vers 44 und wer ist der Kaufmann in Vers 45? Du sagst vielleicht: Ich bin dieser Mensch. Ich habe in dem Herrn Jesus einen wunderbaren Schatz gefunden. Ich bin der Kaufmann und habe in dem Herrn Jesus diese wunderbare Perle gefunden. Vielleicht hast du das auch nicht gedacht. Jedenfalls ist diese Auslegung in der Christenheit die gängige Auslegung. Weit verbreitet, weltweit. Wir sind der Mensch, wir sind der Kaufmann und wir verkaufen alles, wir erwerben den Acker und wir erwerben die Perle. Und doch ist diese Auslegung komplett falsch. Und jetzt will ich auch begründen, warum. Es ist nicht genug, wenn wir sagen, der Mensch ist der Herr Jesus und der Kaufmann ist auch der Herr Jesus. Das stimmt. Aber wir sollten es begründen. Sonst stehen wir mit unserer Behauptung sehr hilflos da. Wieso kannst du nicht der Mensch sein? Oder der Kaufmann? Wieso geht das nicht? Ich möchte einige Begründungen jetzt liefern. Der Kaufmann hat die Perlen gesucht. Das steht da. Und du hast Gott nicht gesucht. Das sagt die Bibel. Römer 3, da ist keiner, der Gott suche. Auch nicht einer. Also können wir nicht der Mensch sein oder der Kaufmann sein. Wir haben Gott nie gesucht. Eine zweite Begründung: Wenn wir etwas zu verkaufen hätten, wenn wir eine gewisse Vorleistung bringen müssten, um das Heil in Christo zu erlangen, dann wäre das Evangelium verdorben. Dann wäre es nicht mehr Gnade, sondern Gesetz. Dann müssten wir etwas bringen. Wir müssten etwas verdienen. Wir müssten durch unseren Verdienst etwas erlangen können. Das ist nicht möglich. Es ist nur Gnade. Es ist nur Geschenk. Drittens: Könnte man den Gedanken haben, aber steht doch in Philipper 3, dass Paulus sagt: Ich habe auf alles verzichtet. Auf alle meine irdischen Qualifikationen. Ja, das hat er auch. um Christum zu gewinnen am Ende seines Weges. Aber das sind Belehrungen für Gläubige und nicht Evangelium für Sünder. Viertens, kann ein Mensch den Acker kaufen? Wer ist eigentlich, was ist der Acker? Der Acker sagt, Vers 38, ist die Welt. Der Acker ist die Welt. Kann ein Mensch die Welt kaufen? Ist doch wohl unmöglich, oder? Außerdem, was haben wir eigentlich zu verkaufen? Was hast du zu verkaufen? Du kannst doch nur deine Sünden bringen. Und sie sind wie ein unflätiges Kleid. Wir haben nichts zu verkaufen. Und fünftens, zeigen uns die Gleichnisse vom Reich der Himmel nicht die Verkündigung des Evangeliums für den Sünder, sondern es sind Belehrungen für den Gläubigen, für die Jünger über die Geheimnisse des Reiches der Himmel. Also der Herr Jesus ist der Mensch. Und das wird deutlich aus den Versen, die wir vergangenes Jahr betrachtet haben. In Vers 24 ist von einem Menschen die Rede, der guten Samen säte. Auch von einem Menschen. Und Vers 38 sagt, nein, Vers 37, der diesen Samen säte, ist der Sohn des Menschen. Das ist der Herr Jesus. Der Jesus ist der Mensch. Er ist der Kaufmann. Es könnten noch Gegenargumente kommen. Man könnte doch denken, ja, in Markus 10 sagt der Herr Jesus doch zu dem reichen Jüngling, verkaufe alles, was du hast, und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Ja. Wie ist das einzuordnen? Nun, der Herr Jesus hatte dem Jüngling gesagt, was er nach dem Gesetz zu tun hatte. Er begegnet dem Fragenden auf der Ebene des Fragestellers, auf dem Boden des Gesetzes. Ich habe alles getan, sagt er. Und dann sagt er, verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen. Er begegnet ihm auf dem Boden des Gesetzes. Kann man nicht verwechseln mit unserer Stelle. Ja, aber es steht doch auch geschrieben in Jesaja 55, kauft ohne Geld und ohne Kaufpreis Wein und Milch. Und in Matthäus 25 sagen die klugen Jungfrauen zu den Frauen, zu den Törichten, geht in die Stadt und kauft für euch selbst. Also gibt es doch ein Kaufen. Ja, es gibt ein Kaufen. Aber dieses Kaufen zeigt uns die Energie, zeigt uns den absoluten Willen, etwas erreichen zu wollen, etwas zu bekommen. Und den muss man haben. Aber es gibt das Produkt, entschuldige, wenn ich das mal so sage, umsonst. Umsonst. Und man kann in Wirklichkeit gar nichts verkaufen. Man kann es nur umsonst dankbar annehmen. Ohne Geld und ohne Kaufpreis. Jesaja 55 und Offenbarung 22 sagt, in den letzten Versen der Bibel, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Also der Jesus ist der Mensch. Und wer ist der Schatz? Zweite Frage. Wer ist der Schatz? Wer ist die Perle? Also wenn der Jesus der Mensch ist, dann kann er nicht gleichzeitig die Perle sein und der Schatz sein. Und dann ist man auch auf manche Gedanken gekommen und hat dann schon erkannt und vielleicht verstanden, ja, die Perle ist die Versammlung. Das stimmt, werden wir morgen Abend hören, so Gott will. Die Perle ist die Versammlung. Unbedingt wahr. Und wer ist der Schatz? Dann sagt man, wenn die Perle die Versammlung ist, kann doch der Schatz nicht auch die Versammlung sein. Ist gar nicht so falsch. Also muss der Schatz was anderes sein. Vielleicht Israel. Stimmt? Ist Israel der Schatz? Was meint ihr? Nein, Israel ist nicht der Schatz. Warum kann Israel nicht der Schatz sein? Ganz einfach. Weil die Geschichte Israels nicht zu den Geheimnissen über das Reich der Himmel gehörte. Die Geschichte Israels ist im Alten Testament komplett niedergelegt. Die Propheten haben davon gesprochen. Von den Leiden des Christus und von den Herrlichkeiten danach im Blick auf Israel. Die Verwerfung Israels ist vorausgesagt. Die Wiederherstellung Israels ist vorausgesagt. Aus Lo-Ami wird wieder Ami werden. Aus Lo-Ruhama wird wieder Ruhama werden. Wird mein Volk werden. Wird wieder die Begnadigte werden. Nein, die Geschichte Israels gehört nicht zu den Geheimnissen vom Reich der Himmel. Und sie gehört auch nicht zu dem Geheimnis von Christus und seiner Versammlung. Israel kann es nicht sein. Wisst ihr, was das ist? Der Schatz sind diejenigen, die als Einzelpersonen jetzt als Gläubige im Reich sind und zusammen den Schatz bilden. Ein Schatz setzt sich zusammen aus wertvollen Einzelgegenständen. Das ist der Schatz. Das ist, ihr Lieben, ein wunderbarer Gedanke, dem wir etwas nachgehen wollen jetzt noch. Und das ist überhaupt nicht ungewöhnlich in der Bibel, dass zwei Beschreibungen vorgenommen werden, um eine Sache unter zwei Blickwinkeln vorzustellen. Ist nicht neu. Josef hatte zwei Träume in 1. Mose 37. Beide betreffen seine Erhöhung. Aber einer zeigt seine irdische Herrschaft und der andere zeigt seine himmlische Herrschaft. Im Blick auf den Pharao gab es zwei Träume, die Josef zu deuten hatte. Und doch war es letztlich eine Geschichte mit zwei Varianten. Und so ist es auch hier. Zwei Gleichnisse mit zwei verschiedenen Gesichtswinkeln. Aber letztlich betrifft es dieselbe Angelegenheit. Nun, die einzelnen Gläubigen, habe ich gesagt, bilden gemeinsam diesen Schatz. Das heißt, das erste Gleichnis zeigt uns die individuelle Seite derer, die die Versammlung bilden. Und das Gleichnis von der Perle zeigt uns die korporative Seite, die Einheit dieser Versammlung. Nun wollen wir uns jetzt weiter mit dem Acker beschäftigen. Wieder die Frage, was ist der Acker? Ich komme nochmal auf den Schatz zu sprechen. Aber jetzt zunächst mal, was ist der Acker? Nun, der Acker ist nicht schwer zu deuten. In Vers 38 steht es, der Acker ist die Welt. Eindeutig. Und doch haben wir nicht genau dasselbe, was wir in dem Gleichnis vom Unkraut im Acker haben. Es gibt jetzt feine Unterschiede, die uns deutlich machen, was in unserem Fall gemeint ist. Es ist die Welt, ja. Aber in dem Gleichnis vom Weizen und Unkraut wird Samen in den Acker hineingesät. Es wird Leben hineingepflanzt, wo noch keines war. Hier ist es anders. Hier wird etwas Vorhandenes im Acker verborgen. Es ist etwas da und das wird verborgen gehalten. Zweiter Unterschied. In dem ersten Gleichnis vom Reich der Himmel ist die Rede in Vers 24 von seinem Acker. Der Sohn des Menschen, der Jesus, hat schon einen Acker. Sein Acker ist es. In unserem Gleichnis steht nichts von seinem Acker. Da steht nur etwas von einem Acker. Oh, ihr Lieben, das ist nicht unbedeutend. In unserem Gleichnis hat der Herr das Erlösungswerk noch nicht vollbracht. Er hat sich als Sohn des Menschen den Acker durch seinen Kreuzestod noch nicht erworben. Soweit geht unser Gleichnis eben noch nicht. Der Acker, die Welt, ist nämlich durch die Untreue des ersten Menschen in die Hände Satans gespielt worden. Er ist jetzt Fürst und Gott dieser Welt. Und so sieht der Herr den Acker noch. Es ist die Welt, aber er hat sie sich noch nicht erworben. Noch nicht. Später schon, das werden wir hören. Nun war dieser Schatz in diesem Acker verborgen. Er war dort verborgen. Und der Herr Jesus, dieser Mensch, findet diesen Schatz. Wer hat eigentlich diesen Schatz in dem Acker verborgen? Ich habe gesagt, wir wollen viele Fragen stellen. Wer hat diesen Schatz in dem Acker verborgen? Wird nicht gesagt, wer das war. Es wird nur gesagt, dass er dort ist. Aber wir dürfen einmal nachdenken. Ist es so verkehrt, wenn wir zum Beispiel an Epheser 3 denken? Ich meine schon, das ist möglich. In Epheser 3 spricht Paulus von einem Geheimnis. In Vers 9 von einer Verwaltung des Geheimnisses, das von den Zeitaltern her verborgen war in Gott. Nach dem Ratschluss Gottes gab es von Ewigkeit her eine Versammlung, die in Wirklichkeit nicht existierte und die sich zusammensetzen würde aus einzelnen Gläubigen in einer bestimmten Zeitepoche der Menschen auf der Erde. Und diese einzelnen Gläubigen, die hat dann Gott seinem Sohn, als er auf der Erde war, gegeben. Sie waren verborgen in dieser Welt, in dem Acker, der noch Satan gehörte. Aber Satan wusste nichts über diesen Schatz. Aber als der Jesus hier war, da gab es solche, die der Vater ihm gab. Aus diesem Acker. Und das möchte ich gerne jetzt zeigen, aus Johannes 17. Wir lesen in Johannes 17, in Vers 2, am Ende. Vielleicht lese ich den ganzen Vers. Das sagt der Sohn zu dem Vater: Du hast ihm, also mir, dem Sohn, Gewalt gegeben über alles Fleisch, damit er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben gebe. Damit er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben gebe. Er hatte Gewalt als Sohn über alles Fleisch, aber es gab aus der Mitte all der anderen solche, die der Vater ihm gegeben hat. Aus diesem Acker. Noch ein Vers, 6. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Ganz eindeutig. Du mir aus der Welt. Dein waren sie. und mir hast du sie gegeben. Oder Hebräer 2, Vers 13. Ich zitiere mal aus dem Kopf. Wo gleichsam der Jesus die Schar vorstellt. Das kann ich doch nicht aus dem Kopf zitieren. Muss ich nachschauen. Hebräer 2, Vers 13. Siehe, ich und die Kinder, die du mir gegeben hast. Das ist dieser wunderbare Schatz. Und zwar steht in unserem Gleichnis, dass der Jesus diesen Schatz gefunden hat. Er fand ihn. Darüber sollten wir auch nachdenken. Also hat er gesucht, oder? Finden setzt doch Suchen voraus. Ja, das stimmt. Aber mit einer Einschränkung. Wisst ihr, der Jesus hat nicht so gesucht, wie wir suchen. Wir suchen, weil wir nicht wissen, wo es ist. Und dann finden wir es vielleicht. Rein zufällig. Oder auch nicht. So hat er Jesus nicht gesucht. Wir lesen in Johannes 1, dass der Jesus Philippus fand. Ja, er hat ihn gesucht. Und dann findet Philippus Nathanael. Und dann kommt der bezeichnende Satz. Von dem Herrn über Nathanael. Ehe du unter dem Feigenbaum saßt, habe ich dich gesehen. Johannes 1, Vers 48. Ich denke an Lukas 15. In Lukas 15 war das Schaf verirrt. Und der Jesus ging diesem verirrten Schaf nach und fand dieses Schaf. Ich denke an Johannes 9. Da hatte man den Blindgeborenen hinausgestoßen, den der Herr geheilt hatte. Und dann heißt es dort, und der Herr fand ihn. Ihr Lieben, das ist ein herrlicher Gedanke. Der Jesus hat uns gesucht. Ja, das stimmt. Aber er wusste, wo wir waren. Das ist wunderbar. Er wusste, wo wir waren. Wo wir verloren und verirrt waren. Das wusste er. Und dann ist er genau dahin gekommen, um uns zu finden. Welch eine herrliche, suchende, zielgerichtete Suche des Herrn Jesus. Und wir danken ihm, dass er fündig geworden ist im Blick auf uns. Der Jesus wusste also, wo wir waren. Aber er wusste zweierlei. Er wusste um den Standpunkt Gottes im Blick auf diesen Schatz. Denn nach den Gedanken Gottes waren das die Auserwählten, die er seinem Sohne zuführen wollte. Aber was unseren praktischen Zustand anging, waren wir wie Verirrte und verlorene Schafe. Und in beiderlei Hinsicht hat der Jesus uns gefunden. Und dann hat er, das ist das Nächste, nachdem er diesen Schatz gefunden hat, ihn wieder verborgen. Das ist doch sonderbar. Er fand den Schatz und verbarg ihn. Wo? Ja, wieder in dem Acker. Wieder in der Welt. Welch einen wunderbaren Wert, ihr Lieben, Welch eine Kostbarkeit muss dieser Schatz für ihn gewesen sein, dass er ihn wieder verbarg. Warum, das werden wir, hoffe ich, am Ende dieses Gleichnisses noch etwas deutlicher sehen. Es ist beglückend, dass er ihn wieder dieser Erde übergab. In dem Bewusstsein, dass er nicht von dieser Erde befleckt werden könnte. Wir haben die Blickrichtung Gottes im Blick auf diesen Schatz. Was unser einzelnes Tun angeht und deine und meine Praxis angeht, ist das etwas anders. Aber der Herr übergab ihn wieder der Erde, hatte keine Sorge, dass er befleckt würde. Er war so kostbar, er hat ihn noch einmal verborgen. Von außerordentlichem Wert war der Schatz für ihn. Vielleicht sagen wir doch jetzt schon mal warum. Weil der Acker noch nicht ihm gehörte. Deshalb hat er ihn noch in dieser Erde, in dieser Welt gelassen. Das ist immer noch so, im alltäglichen Leben. Und der Herr bleibt bei diesen alltäglichen Dingen. Wenn man heute irgendwo einen Schatz findet, dann gehört der Schatz dem Finder nur dann, wenn der Grund und Boden, wo der Schatz liegt, dem Finder gehört. Sonst gehört der Schatz dem Finder noch nicht. Das bedeutet also, er muss zuerst das Grundstück erwerben. Dann ist der Schatz erst ihm. Und das ist das Bild, was wir hier haben. Der Schatz wird wieder im Acker verborgen. Aber jetzt kommt eine Aussage, die uns glücklich machen muss. Was macht jetzt dieser Mensch? Aus Freude darüber, dass er ihn gefunden hat, macht er was? Kauft er nicht den Schatz? Nein, er kauft den Acker, das werde ich gleich erklären. Aber wir bleiben erstmal bei der Triebfeder seines Handelns. Was war das Motiv, was war die Triebfeder, die den Herrn tätig werden ließ? Was war das? Ihr Lieben, das war die Freude. Und das ist der Hauptgegenstand dieses Gleichnisses. Jedes Gleichnis hat einen Hauptgegenstand. Und der Hauptgegenstand ist hier die Freude des Herrn Jesus an dem gefundenen Schatz. Jetzt muss ich noch einmal darüber tiefer nachdenken. Das ist für uns fast nicht zu begreifen, ihr Lieben. Der allein in sich selige Gott, das war der Herr Jesus, der nichts bedurfte, der ewig glücklich war, dem nichts mangelnde. Dieser Gott, der Jesus, empfindet eine tiefe Freude an dir und an mir. Das ist unbegreiflich groß. Wir wollen einmal etwas darüber nachsinnen, wie Gott Freude haben kann an Menschen wie du und ich. In Sprüche 8 lesen wir einmal, und seine Wonne war bei den Menschenkindern. In Lukas 10, ich nenne nur mal eben einige Stellen, um aufzuzeigen, was die Freude Gottes veranlassen kann. Lukas 10, Vers 21, da sagt der Herr: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen und es Unmündigen offenbart hast, solchen wie dir und mir. Und in Matthäus 25 drückt der Herr seine Freude aus über die treuen Knechte und sagt: Wohl, du guter und getreuer Knecht, gehe ein in die Freude deines Herrn. Noch einmal, wer kann das ermessen? Wie wertvoll muss dieser Schatz für ihn gewesen sein? Dass er, koste es, was er wolle, diesen Acker erwerben wollte. Freude an den Auserwählten Gottes, die noch arme und verlorene Sünder waren. Und dann ging er hin. Er ging hin. Auch wenn wir darüber nachdenken, dann müssten wir eigentlich jetzt anbetend niederfallen, ihr Lieben. Diese Aussage, dass er hingeht, ist von unermesslicher Schönheit. Es zeigt seinen ganzen Weg. Seinen Weg aus himmlischen Höhen bis hin an das Kreuz von Golgatha. Es beinhaltet seine Menschwerdung. 2. Korinther 8, Vers 9. Er, der reich war, wurde um unseretwillen arm. Es zeigt uns am Ende Philipper 2, Vers 7, wie er sich erniedrigt hat. Als Mensch auf der Erde bis zum Tode am Kreuze. So ging er hin, wie wir das in einem Lied lesen, mit festem Sinn. Er trug die größten Leiden, der Herr der Herrlichkeiten. Er ging hin. Und es ist interessant und lehrreich. Gerade einmal das Johannesevangelium im Blick auf diesen Gesichtspunkt zu untersuchen. Johannes 8, glaube ich, wo ich hingehe, könnt ihr mir nicht folgen. Kapitel 18. Ich nenne nur mal einige Stellen aus diesem Evangelium. Jesus nun, Vers 4, der alles wusste, was über ihn kommen würde, ging hinaus. Kapitel 19. Jesus nun ging hinaus, Vers 5, die Dornenkrone und das Purpurgewand tragend. Vers 17, und sich selbst das Kreuz tragend, ging er hinaus zu der Stätte, genannt Schädelstätte, die auf Hebräisch Golgatha heißt. So ging er hin. Und ich möchte gerne noch einen Vers dazu aus dem 126. Psalm zitieren. Vers 6. Er geht hin unter Weinen und trägt den Samen zur Aussaat. Ihm sei ewig Lob und Dank dafür, dass er hinging. Diesen dornenreichen, diesen schweren Weg. Den Weg der Mühsal, des Widerstandes. Den Weg der Schande, der Schmach und des Schmerzes. Den Weg, wo ihm nur Hass begegnete für seine Liebe. Und weißt du, warum er das getan hat? Weil er dich und mich geliebt hat. Das ist, was wir in Epheser 5, Vers 2 lesen. Der uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat.
so geht er hin. Und dann hat er alles verkauft, was er hatte. Und jetzt müssen wir darüber nachdenken, Geschwister, was es bedeutet, dass der Jesus alles verkauft hat. Er hatte etwas zu verkaufen. In erster Linie bedeutet es, dass er seine messianischen Anrechte aufgab, zumindest für eine Zeit. Ich meine damit die Rechte, die er hätte in Anspruch nehmen können als Messias im Blick auf sein Volk. Die hat er aufgegeben. Und das möchte ich gern auch mit einigen Schriftstellen etwas untermauern. Er sagt zum Beispiel in Johannes 18 zu Pilatus: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Das setzt seine Verwerfung voraus. In Psalm 102 steht über diesen Messias prophetisch gesagt: Du hast mich emporgehoben und hast mich hingeworfen. Wen? Gott, den Messias seines Volkes. Und in Daniel 9 stehen die bezeichnenden Verse: Dass er hinweggetan werden würde und nichts haben würde. Das will ich mal eben aufschlagen in Daniel 9. Vers 26. Und nach den 62 Wochen wird der Messias weggetan werden und nichts haben. Das ist die erste Bedeutung dessen, was es bedeutet, dass er verkauft hat. Aber ihr Lieben, er hat noch mehr getan. Er hat nicht nur seine messianischen Anrechte aufgegeben. Er hat alles verkauft. Alles. Und jetzt nähern wir uns Epheser 5. Jetzt haben wir Berührungspunkte zwischen Matthäus 13 und Epheser 5. Ich habe den Vers schon zitiert. Der uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat. Und ihr Lieben, das ist noch mehr als sein Leben zu geben. Er hat sein Leben gegeben. Das ist eingeschlossen in diesem Wort alles. Sein Leben, sich selbst für diese Einzelpersonen, die in diesem Acker waren und diesen Schatz bildeten. Das heißt für dich und mich. Galater 2, Vers 20 sagt, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Aber ich sage deshalb, dass es mehr bedeutet, als sein Leben zu geben. Du könntest vielleicht fragen, ja, mehr kann man doch nicht geben, oder? Man kann doch nicht mehr geben als sein Leben. Das ist in gewissem Sinne wahr. Weniger wollte er nicht geben. Mehr konnte er nicht geben, so muss ich sagen. Weniger wollte er nicht geben. Aber wisst ihr, was sich selbst noch bedeutet? Sich selbst bedeutet, dass der Jesus gar nichts für sich selbst reserviert behalten hätte, was er nicht mit dir und mir teilen wollte, mit Ausnahme seiner ewigen Gottheit. Nichts war ihm zu schade. Er hat nicht gedacht, das muss ich für mich behalten, das kann ich nicht mit denen teilen, für die ich zu sterben bereit bin. Wie groß muss seine Liebe sein. Alles für dich und alles für mich. Gar nichts mehr. Kein Wesenszug seiner Liebe. Kein Wesenszug seiner Person, die er nicht dir und mir geben wollte. Alles verkauft. Wenn das so ist, dann denke ich, sollten wir uns doch jetzt einmal fragen, was ist unsere Antwort auf diese Liebe? Sollten wir jetzt nicht auch lernen, für uns lernen aus diesem Gleichnis, dass es etwas gibt, für uns als Gläubige, worauf wir verzichten sollten, um den Herrn Jesus zu gewinnen? Ich weiß, dass das nicht die Erklärung des Gleichnisses ist, aber sollte das nicht eine Antwort sein auf seine unendliche Liebe? Wie Paulus das ausdrückt in Philipper 3, was irgend mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust geachtet. Ja, ich achte auch alles für Verlust, wegen der Vortrefflichkeit der Erkenntnis Jesu Christi, meines Herrn. Vielleicht schließen wir mit diesen Gedanken heute Abend die Betrachtung. Und wenn der Herr dann Gnade schenkt, wollen wir noch morgen Abend etwas hören, das wird jetzt zu lange dauern, über den Kauf dieses Ackers. Aber vielleicht stehen wir jetzt mehr unter dem Eindruck der Liebe des Herrn Jesus, des Opfers, das er gebracht hat. Etwas, was wir nicht bringen konnten, sondern was er getan hat, um letztlich diesen Schatz zu erwerben, der immer noch im Acker ist, bis heute, aber nicht dort bleiben wird. Das wird der Herr uns vielleicht morgen Abend dann zeigen können.